Grüß Gott und herzlich willkommen zur Stunde der Seelsorge zusammen wieder mit Pater Karl Wallner, den ich ganz herzlich auf KTV begrüßen möchte. Pater Karl, schön, dass du wieder dabei bist. Pater Karl, Rom ist ja auf sieben Hügel gebaut. Einer der sieben Hügel ist der Esquilin. Dort oben steht die Basilika Santa Maria Maggiore mit einem schönen Turm. Die Spitze dieses Turmes ist nach vor dem Herzen Roms. Der höchste Punkt in Rom, und da oben gibt es eine Glocke, die heißt Sperduta. Ich glaube, die gibt es schon seit dem ersten heiligen Jahr, um 1300 herum, glaube ich, so ähnlich ist das. Also sehr, 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 sehr alt. Und da gibt es diese Legende, dass eine Pilgerin nicht mehr den Weg zurückgefunden hat in die Stadt und hatte diese Glocke gehört, heißt die Verlorene, die Glocke, und so hat sie wieder zurückgefunden. Und als Kardinal Makrikas, der aktuelle Erzpriester, der litauische Erzbischof von Santa Maria Maggiore, die heilige Pforte geöffnet hat im Jubiläumsjahr 2025 in Santa Maria Maggiore, hat er gesagt, in Bezug auf diese Glocke Sperduta, die eigentliche Wegweiserin ist natürlich die Gottesmutter Maria, die uns immer wieder zurückführt zu Christus, zur Quelle unseres Lebens.
Also von meiner Kindheit an war ich marianisch. Ich habe eigentlich durch die Legion Mariens mit 16, 17 so richtig zum Glauben gefunden. Die Mutter Gottes war eine Wegweiserin für mich. Ja, also ich wäre vielleicht auch verloren gegangen. Meine Schulkollegen haben mir erzählt eben, also im Gymnasium, dass ich groß schwadroniert hätte, dass ich mal aus der Kirche austrete. Ich kann mich nicht mehr ganz daran erinnern, aber ich war nicht also sehr begeistert von der Kirche. Und die Mutter Gottes, diese Liebe jetzt eben zu ihr und dieses dezente Hinführen zu Jesus, ist etwas ganz Wichtiges, das wir in der Kirche ausnützen sollten. Sie ist Hilfe der Christen, sie ist Mutter der Kirche, was wir übrigens am Pfingstdienstag, am Pfingstmontag feiern sollten, seit Papst Franziskus, Mutter der Kirche, ziemlich sensationell, wir auf dem Zweiten Vatikanum wollten noch Gruppen von Bischöfen, unter anderem auch die Deutschen, nicht, dass Maria diesen Titel bekommt, aber sie ist eben Mutter der Kirche und Mutter der Verlorenen. Und in Santa Maria Maggiore, du liebst diese Kirche, sehe ich du immer wieder, hast du Bezug dazu, und diesen Kardinal, wie heißt der, Makrikas oder so, also
Makrikas.
Matrix, genau, also der dürfte ja ein besonderer Freund von dir sein. Also ich finde es sehr schön, weil eben das die älteste Marienkirche auch des Westens ist. Sie entsteht zur Zeit um das Konzil von Ephesus, das 431 ist, glaube ich, und ist eben dann die größte Marienkirche über Jahrhunderte, die wir in Europa haben. Und heute haben wir so viele Kirchen, die der Mutter Gottes geweiht sind, Wallfahrtskirchen und so weiter, unter den verschiedenen Titeln der Mutter Gottes. Und dass sie dort in Rom so zentral, auch durch ein Wunder am 6. August, hier diese Kirche jetzt eben hat, das ist schon sehr schön. Im Augenblick auch, wie ich höre, Pilgerströme auch.
Pater August, 5. August.
5.
Pater
August,
August,
6.
Pater Karl, 5. 5. August, Maria Schnee.
August. Genau, weil 6. August ist ja Verklärung des Herrn. 5. August, Maria Schnee. Übrigens, in den slawischen Ländern gibt es ganz viele Patrozinien. Maria Schnee, Maria Snieschnja und so weiter, war ich mal in Prag. Entschuldigung, alle, die Tschechisch sprechen, für meine schreckliche Aussprache. Also auf jeden Fall sehr schön. Und Maria ist eben wirklich die, die ja alle zu Jesus führen möchte. Was er sagt, das tut, hat ein österreichischer Bischof als Wahlspruch, nicht? Also dieses marianische Hinführen zu Jesus, hört auf Jesus, folgt Jesus nach. Und sie ist eben die, die diese, ich sage immer, Maria ist die beste Pastoralhelferin ihres Sohnes, weil sie eben die Kinder als Mutter der Kirche eben jetzt zu ihm führt.
Kommen wir zu einer Bibelstelle, Paulus, Galater 4,4, als die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Die Fülle der Zeit ist ja der Moment, in dem Gott Mensch geworden ist, in dem Gott sozusagen in dem die Ewigkeit in die Zeit eingetreten ist. Und das andere ist ja, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, Maria, ist der von Gott gewählte Weg.
Genau. Das ist die älteste Marienstelle, die wir in der Bibel haben. Der Galaterbrief ist ja lange vor den Evangelien verfasst. Ja. Der eigentliche Sitz im Leben ist, dass dort eben Verwirrung gestiftet wird unter den Getauften, die nicht beschnitten sind, also den Heidenchristen. Und da kommen dann Judenchristen, die sagen, obwohl sie getauft sind, müssen sie sich trotzdem noch beschneiden lassen. Und dann argumentiert Jesus jetzt eben mit dem Judesein Jesu. Und dass Jesus Jude war, aber eben jetzt das Ganze übersteigt und deshalb dieser Bezug eben auch geboren aus der Frau. Jude war man deshalb, war man dann, wenn man eine jüdische Mutter jetzt eben hat, ja. Und deshalb dieser Bezug hier. Und dass Maria Jesus jetzt eben, wie soll ich sagen, verirdischt, ja, dass ihm die irdische Existenz, die menschliche Existenz gibt, die konkrete Existenz in der Geschichte, geboren aus der Frau, dem Gesetz unterstellt, in allem uns gleich, außer der Sünde. Also, dass hier Jesus zu uns gekommen ist und dieses Sein empfängt aus Maria. Deshalb ist Maria, ob man sie jetzt verehrt oder nicht und so weiter, sie ist der von Gott gesetzte Weg zu dem, über den Gottes Heil, der Heiland, der Retter, der Erlöser zu uns kommen wollte. Es gibt keine Menschwerdung Gottes, die konstitutiv ist für die Erlösung, ohne Maria. Deshalb können wir Maria nicht weglassen. Übrigens auch Martin Luther, das gerade in meinen Vorlesungen behandelt, ist also bei allen vier marianischen Privilegien, die hat er alle. Ja? Also, dass Maria Jungfrau war, dass sie Mutter Gottes ist, sogar die unbefleckte Empfängnis hatte er schon, dass sie sündlos war, sie interessiert ihn nicht sehr, die Himmelfahrt, die Aufnahme Mariens in den Himmel auch nicht sehr. Aber er ist nicht dagegen, ja, sondern Maria ist der Weg eben, den Gott gesetzt hat, um in die Welt zu kommen, um als zweite göttliche Person Mensch zu werden.
Maria ist der Weg, den Gott gewählt hat, um in die Welt zu kommen. Wir betrachten die Gottesmutter Maria auch als unsere Wegweiserin. Pater Karl, für die nächste Zuschrift vorab zwei Bibelstellen. Markus Kapitel 3, Vers 31 folgende. Da kamen seine Mutter und seine Brüder. Sie blieben draußen stehen und ließen ihn herausrufen. Es saßen viele Leute um ihn herum und man sagte zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und suchen dich. Er erwiderte, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er blickte auf die Menschen, die im Kreis um ihn herum saßen und sagte, das hier sind meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes tut, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter. Dann noch eine andere Bibelstelle, Lukas Kapitel 11, Vers 27. Es geschah aber, als er das sagte, da erhob eine Frau aus der Menge ihre Stimme und rief ihm zu, selig der Schoß, der dich getragen und die Brust, die dich gestillt hat. Er aber erwiderte, ja, selig sind vielmehr, die das Wort Gottes hören und es befolgen. Zu diesen beiden Bibelstellen die Zuschrift von unserem evangelischen Professor und Pfarrer, Wirt, der Pfarrer Rümmel. Gerne hätte ich gewusst, wie Sie folgende Aussage des Neuen Testaments mit der katholischen Marienverehrung in Einklang bringen. Markus Kapitel 3, Vers 31 folgende und Lukas Kapitel 11, Vers 27 mit freundlichen Grüßen. Pater Karl, die Frage gebe ich gern weiter.
Naja, das ist diese irre Auffassung, nicht, die durch die neue Gnadentheologie Luthers entworfen worden ist, dass Gott in Konkurrenz zum Menschen steht und dass der Mensch nichts anderes kann als sein Nichtsein, seine Humilitas, wie Luther das in dem Magnificat-Kommentar von 1521 schreibt, jetzt eben könne. Und das ist genau umgekehrt. Gott verherrlicht sich im Geschöpf, ja. Munificentissimus Deus, der allerreichste Gott, ja. So beginnt eben die Bulle zur Definition der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel. Ineffabilis Deus, der unendliche, unaussprechliche Gott. Also es ist immer Gott, der sich selbst im Geschöpf verherrlicht und im Geschöpf keine Konkurrenz sieht. Das ist das Wesen der Menschwerdung. Warum hat es das Luther nicht verstanden? Ich verstehe es nicht ganz. Ja. Er ist Mensch geworden aus der Jungfrau Maria, weil er den Menschen groß machen möchte, aber nicht aus eigenem, sondern durch seine Gnade. Und deshalb diese Bibelstellen, also Maria möchte gerade am allerwenigsten selbst auf einem Podest stehen. Ja, sie sagt, mich werden selig preisen alle Geschlechter, weil der Mächtige Großes an mir getan hat. Lukas 2 und so weiter. Also das sind doch alles, Maria will gar nicht jetzt eben im Mittelpunkt stehen. Und Jesus sagt es auch bei diesen, du hast zwei Stellen vorgelesen, die finden sich ja parallel bei den Synoptikern, das mit dem Leib, der Jesus getragen hat, in die Brust, die Ubera, der Busen, der Jesus jetzt eben gestillt hat, das ist nur bei Lukas. Das ist eine Selbstverständlichkeit, dass man die Mutter von jemandem, den man schätzt, jetzt eben ehrt. Ja, das passiert. Ja, sogar meiner Mama passiert das ab und zu. Das ist einfach, liegt in der Natur der Sache. Und Jesus verweist aber weg. Er möchte keine Sippendynastie schaffen. Also wo dann die Verwandten Jesu, wie es bei Mohammed dann eben war, dass eine ganze Dynastien sind entstanden, das ging dann nach biologischer Abstammung, das möchte er überhaupt nicht, ja. Sondern eben die sind meine Mutter, Brüder, Schwestern und so weiter, wie es dort eben heißt, die das Wort Gottes hören und es befolgen. Und das sind die, die in diese marianische Haltung hineingehen, die Maria uns exemplarisch vorgezeigt hat. Also diese Stellen sind nicht antimarianisch, sondern sie sind marianisch in dem Sinn, dass sie das Marianische einordnen in das große Ganze, das Jesus bringen möchte. Und wenn wir Maria verehren, lieber Herr Pastor, ja, dann machen wir das nicht, weil wir Maria so toll finden, sondern weil wir die Gnade Gottes, mit der sie mitgearbeitet hat, so großartig, einzigartig, so herausfordernd, so schön, so vorbildhaft sehen, dass wir in der Verehrung Mariens zugleich auch immer erbitten, dass auch wir so mitarbeiten mit der Gnade Gottes, wie Maria das getan hat. Also Marienverehrung oder Heiligenverehrung nimmt Gott nie etwas weg von seiner Ehre, sondern sie gibt ihm die Ehre, der an uns Geschöpfen, an Maria, Großes hat an mir getan. Ja, hat der Mächtige an mir getan. Er hat Großes an mir getan. Also sie gibt Gott die Ehre, der eben jetzt den Menschen zu solcher Würde und zu solcher Mitarbeit mit seiner Erlösung befähigt hat.
Also ich bedanke mich bei unserem evangelischen Kollegen für die Fragen, weil es gibt uns die Möglichkeit, die katholische Position darzulegen durch das Hinterfragen. Ganz toll. Vielen Dank. Bitte weiter so. Sehr geehrter Herr Pfarrer
Thomas,
Rümmel, sehr geehrter.
wenn sich was ändern täte, ja, ich halte es nicht mehr aus, ich bin jetzt so lange schon Theologe und Priester, du kannst immer wieder dasselbe sagen, es kommt immer wieder zurück, aber Gott, Konkurrenz und warum nicht direkt zu Jesus? Ja, ich halte es bald nicht mehr aus, ja, und wir haben ja das nicht erfunden, ja, also Entschuldigung, Martin Luther, die Reformation, die war am Beginn des 16. Jahrhunderts, wir haben diese Marienverehrung ja mit allen Formen des Christentums, ja, die ungebrochen bis heute jetzt eben das so verstehen, wie ich es erklärt habe, ja, also bei den Orientalen, bei den Orthodoxen und so weiter und so fort. Und da kommt einer, aus verständlichen Gründen mit Kritik an der Kirche, das ist alles okay, die Reformatoren, Calvin und Luther und Zwingli und so weiter, die haben verständliche Gründe, aber erfinden eine völlig neue Gnadentheologie. Der Mensch ist nichts, immer in der Sünde, wird nicht geheiligt, wird nicht befreit, nur Gnadenmantel um das Sündenschwein herum und so weiter. Und der Mensch kann nichts als nur seine Sünden beweinen. Das ist nicht, na, ich höre auf, ja, weil wenn sich halt was ändern würde bei dem Ganzen, ja, bei Maria, auch mit den Freikirchen, du kannst 100-mal sagen, wir beten Maria nicht an, wir ehren sie, weil sie eben dieser Weg ist, den Gott zu uns gewählt hat und weil sie eben unser Vorbild ist und zugleich unsere Fürsprecherin. Und du kommst irgendwie nicht weiter. Und da denke ich mir, was ist denn da los? Ja, das ist ja, mir wird's und bin so ein bisschen frustriert und emotional. Also ist danke, Herr Pastor, dass Sie schreiben, ja. Aber bitte einmal selber nachdenken und versuchen, ob man das nicht nachvollziehen kann, was die katholische, es ist ja nicht der Pater Karl, sondern es ist ja die katholische Kirche, die ich hier versuche, jetzt in ihrem Verständnis der Mutter Gottes auszuformulieren. Bitte denkt's mir darüber nach und glaubst du nicht, dass wir irgendwelche ihren anti-evangelischen Sachen erfunden haben, wenn wir Maria lieben, die ja Gott zuerst geliebt und ausgewählt hat, damit er sie uns als Mutter seines Sohnes geben kann.
Sehr geehrter Pfarrer Rimmel, sehr geehrter Pater Wallner, vielen herzlichen Dank für Ihre Arbeit zur Seelsorge der Menschen. Bis vor kurzem verstand ich das Verdienst der lieben Mutter Gottes nicht ganz, denn ich dachte mir, weil sie ja durch ihre unbefleckte Empfängnis von der Erbsünde befreit ist, hätte sie gar nicht sündigen können. Wäre einem von uns diese grenzenlose Gnade zuteil geworden, müsste sich dieser auch nicht darum sorgen, wo er nach dem Tod hinkommt, denn er kann nur in den Himmel kommen. Es wäre dann aber nicht aufgrund eines heiligen Lebens, sondern weil er gar nicht hätte sündigen können. Das ist ja dann uns allen gegenüber nicht ganz gerecht. Wir können ja nichts dafür, nicht ohne Erbsünde empfangen zu sein. Auch das Fiat zum Engel hat Maria dann nicht aus sich herausgesprochen, sondern eben weil sie unbefleckt empfangen wurde, konnte sie gar nicht anders. Da ich Maria als meine himmlische Mutter liebe, fühlen sich diese Gedanken als falsch an? Ich danke Ihnen von Herzen für Ihre Antwort.
Einmal eine Korrektur zur Zuschrift. Da steht drinnen, dass Maria von der Erbsünde befreit worden ist. Das ist nicht richtig, sondern die korrekte Definition, die Papst Pius IX. Gegeben hat, 1854, sie ist bewahrt worden. Durch die Erlösung Jesu Christi, die sich quasi im Voraus auf sie auswirkt. Ja, also sie ist erlöst durch Christus, aber nicht durch Befreiung, sondern durch Bewahrung. Zweitens, befreit sind wir alle worden, ja, nämlich durch die Taufe wurden wir befreit von der Erbsünde, aber wir bleiben nachher versuchbar. Ja, wir bleiben nachher mit der Fähigkeit, sündigen zu können, weil uns die Freiheit nicht genommen wird. Und das ist bei Maria genauso. Unsündbar ist nur Jesus Christus, impeccabilis heißt das. Maria ist impeccans, also sie sündigt faktisch nicht, aber sie ist, auch Jesus wurde übrigens versucht, ja, also auch an Jesus tritt der Teufel mit den Versuchungen in seine menschliche Freiheit hinein und versucht ihn da jetzt eben sogar zur Gotteslästerung zu verführen. Und Maria ist genauso in ihrem freien Willen Mensch. Also man darf sich das nicht so vorstellen, als hätte Maria da so einen Schub von Psychopharmaka jetzt eben bekommen, wo sie dann, also nur mehr, alles ist so schön, alles ist so lieb und so weiter und so fort. Also sie war Mensch wie wir, ja, aber eben jetzt an ihr wirkt sich die Erlösung im Voraus aus und die unbefleckte Empfängnis bedeutet nicht eben jetzt, dass sie aufhört, in der Art und Weise frei Mensch zu sein, wie wir das alle sind.
Also, sie hat aus freiem Willen Ja gesagt, Fiat gesagt zum Weg der Erlösung, dass Gott durch sie in die Welt kommt. Und sie musste aus ihrer Gnade schon auch was machen, dass sie von der Geburt bis unters Kreuz sozusagen in freudigen Momenten und in dunklen Stunden treu bleibt.
Ja, du kannst ganz viel Gnade bekommen, du kannst sie aber auch versauen. Ja. Deine Freiheit bleibt immer und Maria war auch immer frei bis zum letzten Augenblick. Sie hätte nicht Ja sagen müssen, ja. Sie hätte nicht unterm Kreuz stehen müssen, sie hätte nicht Jesus nachfolgen müssen auf den staubigen Straßen von Galiläa und so weiter. Also sie hätte nicht jetzt eben zu Pfingsten mit der in diesen Tagen nach der Himmelfahrt mit den Jüngern im Abendmahlsaal beten müssen. Also die Freiheit ist immer da jetzt eben. Und das ist ihm eine falsche Vorstellung von der Bewahrung vor Erbsünde oder von der Befreiung vor der Erbsünde, dass wir dann jetzt eben, das ist ja dann oft bei Neugetauften, bei Erwachsenen Neugetauften auch so, wenn die große Gnaden bekommen haben und dann glauben sie, ja, jetzt bin ich für immer heilig, ja, also jetzt schwebe ich auf Wolke 7, weil sie so viel Gnaden bekommen haben. Und dann kommen wieder die Versuchungen und die Sünden daher. Maria hat nicht gesündigt, ja, sie war voll der Gnade, Kecharitomene, nicht Gott hat an ihr gehandelt jetzt eben, aber nicht so, dass er ihre Freiheit weggenommen hat und sie in einen, wie soll ich sagen, in einen Zustand der positiven Unzurechnungsfähigkeit versetzt hätte, absolut nicht.
Sehr geehrter Pfarrer Rimmel, sehr geehrter Herr Pater Wallen, in der Volksfrömmigkeit gibt es verschiedene Formen der Marienverehrung, darunter Wallfahrtsorte wie Lourdes, Fatima oder Guadeloupe, an denen Menschen Maria als Fürsprecherin und Heilende verehren und sie als Hilfe in allen Anliegen anrufen. Vielleicht zu Guadeloupe. 1531 erscheint die Gottesmutter dem indigenen Juan Diego. Und die Botschaft von Guadeloupe wird ja immer zusammengefasst mit den Worten der Gottesmutter: Hab keine Angst, bin ich nicht hier, bin ich nicht deine Mutter. Schöne Botschaft eigentlich. Dann Lourdes, 1858 erscheint die Gottesmutter Maria, 18 Mal der heiligen Bernadette Soubirou, stellt sich vor, als ich bin die unbefleckte Empfängnis. Fatima, 1917, 16 Erscheinungen, 3 Hirtenkindern. Und das erste Geheimnis ist zusammengefasst die Vision der Hölle. Das zweite Geheimnis, die Andacht zum unbefleckten Herzen durch Rosenkranzgebet, durch Verehrung ihres Herzens, dass Kriege verhindert werden können, dass Frieden kommt. Und natürlich das dritte Geheimnis, das ist dann diese Vision am Kreuz, wo ein weiser Bischof das Martyrium erleidet, andere Bischöfe, viele, viele Gläubige.
Ja, danke, du hast einen Horizont eröffnet auf das Eingreifen Mariens. Wir glauben ja, dass nach dem Tod und exemplarisch an Maria, sie ist mit Leib und Seele vollendet, dass dann die Heiligen eintreten in diese Gemeinschaft mit Gott. Und das ist eine Gemeinschaft zugleich mit uns. Ja, Wir glauben an die Gemeinschaft der Heiligen. Das heißt, es gibt eine Solidarität zwischen hier und dort, dort und hier. Die Heiligen halten für uns Fürbitte. Wir auf Erden sind eingeladen, diese Fürbitte anzunehmen. Wir dürfen sie auch erbitten. Wir sind auf jeden Fall gehalten für die armen Seelen im Fegefeuer. Das Fegefeuer ist, unter Anführungszeichen sage ich das bitte, also mit seinem einzigen Ausgang Richtung Himmel, schon eine Art Vorhimmel, könnte man es auch bezeichnen. Obwohl wir absolut alles tun müssen, dass wir dort nicht reinkommen, dass wir sollen zu versuchen, schon heilig zu sterben. Aber es gibt diese Solidargemeinschaft und die Heiligen haben oft einen Auftrag von Gott. Das tun sie nicht aus sich, sondern wenn in der Kirchengeschichte etwas nicht funktioniert oder Fehlentwicklungen sind, wie in diesem Atheismus von Frankreich, der vergessen hatte jetzt eben, dass Gott eine Wirklichkeit ist. Da kommt 1830 die Mutter Gottes in der Rue de Bac, dann kommt sie 1858 nicht, also in dieses Milieu des Atheismus in Lourdes. Und es geschehen Heilungen, es geschehen Bekehrungen und so weiter. 1817 Fatima und so weiter, Lazarett, viele Sachen, die ein
1917
natürlich, ja, genau. Und viele andere Sachen auch in Kibeho, in Ruanda, wo ich leider noch nicht war. Also der einzige Ort, wo Maria in Afrika erschienen ist, aber auch ein Gnadenort für die Versöhnung dort. Wir hatten dort Völkermord, Genozid in den 90er Jahren von 100.000 Menschen, die dort ab. Eine Million Menschen, Entschuldigung, die dort jetzt eben abgeschlachtet worden sind durch diese Rivalität durch Hutu und Tutsi. Also auf jeden Fall, die Mutter Gottes nimmt ihre Aufgabe, wie ich es gesagt habe, als Pastoralassistentin wahr. Also sie greift mit mütterlicher Sorge dann oft ein und macht darauf aufmerksam, ihr könnt eben jetzt durch Gebet und durch Sühne, könnt ihr diese Welt verändern. Fatima, ja, vertraut auf die Wirkmächtigkeit Gottes, betet den Rosenkranz, Lourdes und so weiter, vertraut eben auf die Wirkmächtigkeit der Gnade. Ein Hilfsmittel dazu ist die wunderbare Medaille, Rue de Bac 1830. Also das ist ihre Aufgabe und das tut sie und wir dürfen sehr dankbar sein, dass wir hier eine Form von charismatischer Verkündigung des Himmels haben, gerade eben durch die Mutter des Herrn, die die Kirche sehr stark jetzt eben verändert hat. Weil diese Privatoffenbarungen, also die sind absolut hilfreich, weil die Leute dann sensibel werden und ja wirklich darauf reagieren. Was wäre die Kirche ohne Fatima? Was wären wir ohne diese vielen, ich möchte auch Medjugorje erwähnen, wo ich so viele Bekehrungen und Berufungen erleben durfte, das ist einfach nicht natürlich erklärbar. Also was wären wir ohne diese Phänomene, dass eben die Mutter Gottes Sorge für uns hier auf Erden trägt.
Und gerade diese Wallfahrtsorte, die da genannt worden sind, oder die auch du jetzt genannt hast, wie Medjugorje oder Rue de Bac, sind ja Orte, an denen die Gläubigen wirklich zu Christus geführt werden, genau, durch den Empfang gerade der Sakramente, der Beichte, der Kommunion und so weiter. Also es ist überhaupt nicht so, dass die Gottesmutter Maria uns von Christus wegführt. Ganz im Gegenteil. Sie ist, wie wir eingestiegen sind in diese Sendung, unsere Wegweiserin, nicht zu sich selbst. Wir beten ja Maria nicht an, Pater Karl, das ist ja auch so ein Thema. Wie oft haben wir hier in dieser Sendung schon klargestellt, wir Katholiken beten Maria nicht an. Wir beten sie nicht an. Das können wir, aber wir sagen es gerne noch 100 Mal, damit es klar ist. Aber eine gesunde Marienverehrung führt zu Christus.
Genau. Also ich durfte selber an diesen Marianischen Orten viele Gnaden erleben. Ja, zum Beispiel Maria Zell, wo ich meine erste heilige Messe nach der Priesterweihe feiern durfte und so weiter. Und Medjugorje, ohne Medjugorje würde ich nicht hier sitzen jetzt, weil ich hatte dort 2015 tonnenweise Beichten gehört, war ein bisschen erschöpft, ja, aber auch ein bisschen im Himmel, weil so große Bekehrungen waren, war 10 Uhr am Abend. Und ich habe alle zur Lebensübergabe an Jesus durch Maria in die Kirche geschickt und dann habe ich den Anruf bekommen, ob ich nicht eben die päpstlichen Missionswerke übernehmen möchte. Ich hatte keine Ahnung, aber mein einziger Gedanke war, ich kann nicht die Leute zur Hingabe an Jesus schicken und was will die Mutter Gottes jetzt hier von mir? Dann habe ich ja gesagt, ich wusste nicht, was da auf mich wartet. Es war am Anfang furchtbar schwer. Jetzt darf ich sagen, also nach 10 Jahren, wow, das war das Beste, wo der liebe Gott meine Energie und auch ausgenützt hat für die Weltkirche, weil was wir an Priesterseminaren bauen, also ich möchte nicht übertreiben, aber es ist einfach realistisch, dass wir bei Miss Österreich tausende Priesterberufungen durch die Priesterpatenschaften gerettet und unterstützt haben. Also viele durch die Schulen, wie viele tausende Kinder verdanken unserem Wirken das Leben. Ja. Und das war für mich schon sehr übernatürlich. Abgesehen auch von den Wundern der Bekehrung, die ich dort erlebe. Ich habe jetzt ein Taschentuch aufgehoben von einem Freund von mir, nicht, der auch nach Medjugorje mitgefahren ist und der gläubig war, aber in schweren Sünden war und so weiter. Und der nicht beichten wollte und auf einmal kommt er dann und hat gebeichtet, wirklich unter Tränen. Und jetzt ist sein ganzes Leben geordnet. Er ist gut verheiratet, hat drei Kinder und so weiter. Und das ist eine totale, er blüht als Christ mit seiner Familie. Also wow, was ich da erleben durfte. Also das sind wirklich Dinge, nützt die Mutter Gottes. Ja, sie ist nicht etwas, das euch wegzieht. Sie ist keine Konkurrenz zu Gott, sondern sie führt euch zu Jesus.
Am Ende seiner Verkündigungsbulle zum Heiligen Jahr 2025 hat Papst Franziskus darauf hingewiesen, eigentlich eine marianische Perspektive gegeben, dass 2031 der 500. Jahrtag der Erscheinung der Jungfrau in Guadalupe in Mexiko gefeiert wird, und hat auch gesagt, diese Botschaft von Mexiko, die ist revolutionär, als die Gottesmutter dem Manchego sagt und praktisch allen: Hab keine Angst, bin ich nicht hier, bin ich nicht deine Mutter. Das ist ja auch so ein Thema. Marienverehrung hat ja tatsächlich auch viel mit Gefühl zu tun. Ich bin deshalb oft in Santa Maria Maggiore, weil ich gern da zelebriere, abends um 18 Uhr, und dann ist Kardinal Macricas halt da dabei. Dadurch kommt halt der Kontakt her. Aber da kann jeder hingehen. Aber wenn die Leute da hingehen, man spürt einfach, wie sie aufgehoben sind, wie sie auch vertrauensvoll sind, ohne Angst, weil sie spüren, die Gottesmutter geht mit ihnen durchs Leben, mit natürlich auch Christus, logisch, logisch. Jetzt kommt wieder der Vorwurf, ja, das macht doch Jesus auch, natürlich Jesus, überhaupt keine Frage, aber die Gottesmutter halt auch.
Ja, das, was unser Leben ja wirklich schön macht, das sind gute Gefühle. Liebe ist ein Gefühl, ja. Verliebt sein ist ein Gefühl. Bei der Mutter zu sein, von der Mutter geliebt zu werden, ja, das ist ein Gefühl. Und Gott hat uns nicht in einen Eiskasten versetzt. Also wir sitzen nicht, die Kirche ist kein Kühlschrank, ja, sondern die Kirche hat alles. Ja. Sie hat den Glauben durch kognitive, intellektuelle Erkenntnis, sie hat den Glauben aber auch durch Gefühle, sie hat ihn durch Feierlichkeit in der Liturgie, durch Sinnlichkeit, ja, und so weiter und so fort. Und die Mutter Gottes bringt eben diese Wärme jetzt eben auch der emotionalen Beziehung rein. Das ist okay. Ja, das ist die Protestanten sind immer irgendwie dagegen, ja, und deshalb ist dort alles so ein bisschen unterkühlt und ein bisschen dürr und so weiter in der Liturgie. Aber wir lieben das, und ich glaube, das ist auch recht, wenn man Afrika anschaut, gerade diese mit ihrer Emotionalität. Und da ist die Mutter Gottes oder Mexiko, nicht? Was sind die Mexikaner, nicht? Das ist ja ein quirliges Pool an Gefühlen, entdecke ich dort, dieser südländischen Mentalität. Und da ist die Mutter Gottes etwas, gerade was dann das hin auf Jesus dynamisiert, weil sie eben Mutter ist, sie ist eben Frau, ja? Sie ist eben die liebende Mama, die sich um ihre Kinder jetzt eben kümmert. Und das ist absolut positiv, weil Gott uns nicht in einer Dimension erlösen wollte, sondern in allen unseren menschlichen Dimensionen uns etwas anbietet, Emotion, Erkenntnis, Glaube, Gebet und so weiter, damit wir eben hinfinden zu Gott und ihn in unserem Leben wirken lassen.
Papst Franziskus hat ja aufs Heilige Jahr eingeladen, in Rom alle Marienheil oder die Marienheiligtümer auch zu besuchen, allen voran natürlich Santa Maria Maggiore mit der Heiligen Pforte, der älteste Marienkirche der katholischen Kirche überhaupt. Und Kardinal Macricas, er hat es auch bestätigt, was du gerade gesagt hast, am Ende seiner Predigt zur Öffnung der Heiligen Pforte hat er gesagt: Niemand wird hier fortgehen können, ohne etwas ganz Besonderes zu spüren. Das Gefühl und die Gewissheit, dass die himmlische Mutter bei uns ist. Jeder wird mit der Gewissheit von hier fortgehen, von Marias Gnade, Schutz und Fürsorge, von ihrer mütterlichen Zärtlichkeit begleitet zu werden.
Genau, das Wort Zärtlichkeit ist ja sehr populär, nicht? Aber genau, das ist Marienverehrung. Das hat etwas mit dieser Emotionalität, sich geliebt fühlen, sich von der Mutter, auch das Weibliche spielt eine Rolle. Jesus gibt dem Johannes vom Kreuz herab Maria unter dem Wort Frau, ja, Frau, siehe dein Sohn, ja. Frau. Das ist etwas, was Gottgeweihte eben auch brauchen. Gerade Männer, wir brauchen auch das Weibliche. Also der Drewermann hat das hochpsychopathologisiert und so weiter. Aber das ist ein Unsinn. Wir brauchen das einfach, ja, weil eben ein Mann, Priester ist ein Mann, fühlt sich eben zum Weiblichen hingezogen. Genauso wie Frau. In den Ordensgemeinschaften der heilige Josef eben dann auf deine bestimmte Rolle steht. Das ist total normal, liebe Leute. Ja, das ist, weil wir eben so geschaffen sind. Wir sind eben als Menschen geschaffen und Gott wollte uns als Mensch erlösen. Und deshalb geht er in alles rein, was unser Menschliches ausmacht, damit all das zum Instrument der Erlösung wird. Und da lässt man sich dann eben von einer Mutter, ja, mehr sagen oft, ja, auch von der Sache her, als man es vielleicht eben aus nüchternen, also es ist einfach total logisch. Gott wollte uns durch seine Menschwerdung erlösen. Und Maria ist hier als Frau die Helferin, die Gefährtin, Socia Redemptoris, nennt sie der heilige Johannes Paul, die Gefährtin des Erlösers, die mitarbeitet in menschlicher Weise, aber durch Gottes Gnade mitarbeitet eben jetzt an diesem Werk der Erlösung ihres Sohnes, Jesus Christus. Er allein ist unser Mittler, er allein ist hochgelobt in Ewigkeit. Aber Maria ist wichtig, weil sie mithilft.
Aber Karl, wunderbares Schlusswort für diese Sendung. Wir haben schon deutlich überzogen. Ich bitte um ein Gebet und den Segen.
Dann beten wir ein Gegrüßet seist du, Maria, heute. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. So segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Amen.
Pater Karl, herzlichen Dank. Auch Ihnen herzlichen Dank. Möge die liebe Gott Sie und Ihre Lieben beschützen auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria. Frieden für die ganze Welt.